um der Falle zu entgehen, zu sagen, wenn der Montag kraut, dann kraut auch mir. Die Frage, was ist dran diese Woche? Weiß jetzt nicht, wie für verschiedene das so ist. Manche sagen, ach, ich habe ja Urlaub. Dann viel Spaß. Was ist diese Woche dran? Was steht im Kalender? Also wie voll eurer ist. Das Schöne ist, diese Woche ist nur eine halbe Woche. Ja, nur bis Mittwoch und dann ist gefühlt Urlaub. Himmelfahrt und Christiwell und was alles so passiert. Aber die anderen drei Tage, fühlst du dich da gerüstet? Sagen, jawohl, das wird es, das mache ich. Wie sind deine Möglichkeiten in deiner Woche? Skala 1 bis 10. Oder was? Daniel, du musst mir helfen. Was ist dran, Gemeinde? Vielleicht nicht nächste Woche, ja, wenn der IC zum Christiwell fährt, dann die Ruhe. Ja, was ist dran? Also die nächsten Projekte, ganz am Anfang haben wir gesehen, ja, unser Projekt Live on Stage. Haben wir die Möglichkeiten? Wir haben verschiedene Bibelkreise, denkt, wir haben Leitungswechsel, wir suchen ständig Leute, die mitmachen. Haben wir die Möglichkeiten? Oder, ja, wie sieht es aus in dieser Welt? Welche Möglichkeiten haben wir? Reichen die aus? Es kommt davon, wenn man am Sonntagabend über Montag nachdenkt, zu sagen, wie wird es wohl werden? Und deshalb Thema heute zu sagen, ne, was sind Möglichkeiten dafür? Wir müssen reden über deine Möglichkeiten. Kleine Predigtreihe, so von Ostern bis kurz nach Pfingsten, zu sagen, lass uns reden. Text aus dem Johannesevangelium. Das Spannende im Johannesevangelium, also mir hat das viele, viele Jahre überhaupt nichts gesagt, weil ich fand, das ist, ich liebe halt Paulus, ne? Da kannst du am Rand erstens, zweitens, drittens hinschreiben und bei Johannes, das geht immer so ringsrum und so meditativ und Ja, aber so sind Gespräche. Johannes überliefert uns viele Gespräche und immer auf ein Thema hin. Ist schon das Spannende zu sagen, was wäre eigentlich, wenn Jesus über deine Möglichkeiten, nochmal die drei Bilder in den verschiedenen Bereichen, mit dir reden würde? Was ist das, wenn Jesus mit uns über das ins Gespräch kommt, was wir können? Oder wo wir sagen, das sind wir aber total überfordert. Da fühlen wir uns nicht nur herausgefordert, sondern denken, ne, also wir könnten nächste Woche auch ausfallen lassen. Das wär's doch, wir treffen uns gleich nachher für nächsten Sonntag, das Rest schneiden wir weg. Wenn Jesus mit Menschen über Möglichkeiten redet. Ich möchte gerne mit euch einen Bibeltext lesen und hören. Johannes 6, also wer Bibelhandy dabei hat, einfach nehmen. Johannes Evangelium Kapitel 6, ab Vers 1. Wir hören das, Daniel, und du drückst bitte weiter.
Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus:
Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?
Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm:
Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme.
Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus:
Es ist ein Kind hier. Das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele?
Jesus aber sprach:
Lass die Leute sich lagern.
Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern:
sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt.
Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie:
Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll.
Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein.
Spannende Geschichte, eine von den Geschichten, die jeder Evangelist im Neuen Testament überliefert. Und das ist ja die Frage, also, auf was höre ich jetzt? 5000 Leute werden satt. Das ist schon mal spannend. Ich finde das Gespräch mit den Jüngern viel spannender. Aber beginnt eigentlich mit einem anderen Satz. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Der Satz hat bei mir schon ein bisschen eingeschlagen, bei der Frage, warum sind Menschen mit Jesus unterwegs? Also Johannes greift das nochmal auf, ja, wo mit seinen Leuten, er schreibt ungefähr 40, 50 Jahre nach diesen Ereignissen an Gemeinden, Ephesus, Umgebung, Leute, die Jesus nicht auf dieser Erde gesehen haben, die durch andere zum Glauben gekommen sind, die vielleicht Glauben als Kind schon auswendig gelernt haben, die alles wissen und sagen, wie soll das jetzt vom Kopf ins Herz rutschen, wie soll das gelebt sein? Und den schreibt er und dann so ein Nebensatz. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Weshalb ziehen Menschen mit? Weil sie die Zeichen sahen. Sichtbare Wirkung seiner Macht, die Faszination Jesus. Man kann ja auch die Frage sehr persönlich stellen. Warum gehst du mit Jesus? Das ist ja das, was Johannes so plötzlich mitgibt. Sag mal, warum ziehen da Leute mit? Weil sie das Aufregende sehen? Das ist ja nicht verkehrt. Also wenn es denn Zeichen sind, dann sind es Hinweise. Zeichen sind immer irgendwo Wegweiser, da geht's lang. Dass jemand sagt, Mensch, der hat was, das fasziniert mich, da will ich unbedingt mitgehen. Faszination Jesus, geheilte Beziehungen, geheilte Menschen und sagen, da will ich mehr wissen. Geht auch die andere Frage, warum gehst du nicht mit Jesus? Aus Enttäuschung? Weil du sagst, naja, interessiert mich nicht mehr. Warum mit Jesus gehen? Die Jünger jedenfalls gehen ja eigentlich mit, das ist die Kerntruppe, weil sie von Jesus lernen wollen. Wer jetzt diese Geschichte mal bei Markus und Matthäus nachliest, merkt ganz spannend, die Jünger kommen gerade vom Missionseinsatz. Jesus hatte die vor ein paar Wochen vermutlich ausgeschickt, ganz Israel gesagt, müsst ihr hingehen, heilen und predigen und böse Geister vertreiben, das normale Christenleben halt. Ne? Finde ich schon. Also ich muss ja, muss dem Markus nicht Konkurrenz machen. Es reicht schon, wenn wir in eine geheilte Beziehung investieren. Also Markus, der ist bei uns in der Gemeinde, die ihn nicht kennen, der ist Arzt. Ich vermute, er arbeitet auch gerade. In geheilte Beziehungen. Da hinein zu investieren oder mal diesen ganzen negativen Geist einfach mal vertreiben. Mit einem guten Wort von Jesus. Die Jünger waren dabei, das zu lernen, hatten gerade so Praktikumseinsatz. Kommen zurück und Jesus sagt eigentlich, Freunde, ihr kommt mit, ruht ein wenig. Einer der schönen Verse, die für den Urlaub wie gemacht sind, zu sagen, ja, und die Jünger kommen aber eigentlich mit, weil sie von Jesus lernen wollen. Und dann steht dort, Jesus aber ging auf einen Berg und setzt sich dort mit seinen Jüngern. Das ist jetzt keine Haarspalterei. Das ist ganz fantastisch zu sehen, wenn Johannes so eine Geschichte erzählt. Dann sagt er, es geht mir jetzt gar nicht so um fünf Brote und die Fische und die vielen Leute und satt werden. Sondern guck mal genau hin, was ich dir erzähle. Jesus, es gehen Leute mit Jesus mit, die Jünger auch, und Jesus geht auf einen Berg. Wann auch immer im Neues Testament von diesen Satz gebraucht, normalerweise heißt das, Jesus zieht sich zurück, um zu beten. An vielen Stellen, genau vor großen Ereignissen, bevor er seinen Jünger beruft. Oder Berg der Verklärung, da wo die Jünger dann Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Jesus nimmt seine Jünger mit, vielleicht um ihnen zu zeigen, wie beten geht. Das ist doch das, was ich erwarte auch von einem Gottesdienst, dass ich sagen kann, wie funktioniert das mit Jesus? Wie funktioniert das von oben mitten in meinem Alltag rein? Wo schlägt die Gegenwart Gottes in meinem Alltag ein? Jesus nimmt seine Jünger mit, um beten zu lernen und macht die ganze Sache praktischer, als sie denken. Das finde ich das Spannende. Weil das ist nur der Hintergrund. Ich habe mal Gold gemacht. Weißt du, wer sich in Ikonografie auskennt? Stört das jemand? Mist. Versuchen kurz zu erklären. Ikonen, die russischen Bilder von Heiligen, wo Leute sagen, das ist jetzt aber nicht Foto. Nein, soll es auch nicht sein. Das ist Predigt gemalt. Und die meisten, vor allem die russischen Ikonen, haben immer einen goldenen Hintergrund. Warum? Ja, also wir heute als irgendwo säkularisierte Mitteleuropäer sagen, ja, das ist diese Protzerei da. Ne? Nein, der goldene Hintergrund einer Ikone ist, das ist Gottes Welt. Das ist Heiligkeit. Das ist Gottes Herrlichkeit. Der Hintergrund dessen, was jetzt passiert, ist, dass der Messias in die Welt kommt. Die ganze Geschichte endet nicht mit satten Menschen, sondern mit der Aussage, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Das ist der Hintergrund. Gott erscheint auf der Bildfläche, genau an dem Punkt, wo Menschen an den Punkt kommen, eben zu sagen, und ich bin hoffnungslos überfordert. Und Johannes deutet es an, Jesus will sich eigentlich zurückziehen zum Beten, nimmt seine Jünger mit. Ja, am Ende entweicht er auch dorthin, also das ist so ganz am Schluss und zwischendrin passiert das. Kann das sein, dass Jesus, wenn er uns etwas mitteilt, sagt, weißt du, wenn ich mit dir reden will über deine Möglichkeiten, können wir mal über deine Gebetszeit reden? Jetzt meine ich nicht nur einfach so stilles Kämmerlein und so für uns in Leipzig, 10. des Monats hier, Gebetstag im Gemeindehaus. Nein, um die 5 Minuten, bevor du anfängst zu arbeiten, vor deine Klasse hintrittst, anfängst zu lernen, um die 3 Minuten zu sagen, ich bin jetzt in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Weil das ist das Spannende, was uns Johannes Evangelium lehrt. Die ist immer da. Ob du da bist, das ist die spannende Frage. Gott ist da. No problem, keine Frage. Bin ich da? Und Johannes holt seine Leute da heraus, sagt, das ist die Möglichkeit. Wenn wir über Möglichkeiten nachdenken, dann über diese Möglichkeit. Der Hintergrund meines Lebens ist nicht schwarz und schon gar nicht grau, sondern es ist golden, das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist zugesichert, das ist versprochen. Weil Jesus, ne, am Donnerstag erinnern wir uns dran, letzte Worte großer Männer. Jesus, ne, was war das letzte Wort, was Jesus gesagt hat? Jetzt seid ihr dran. Und dann sagt er noch einen Satz dazu. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Selbst wenn du denkst, deine Welt geht unter, ich bin immer noch da. Das ist der goldene Hintergrund. Auf dem spielt sich mein Leben ab. Und wenn wir über Möglichkeiten nachdenken, dann bitte mit diesem Hintergrund. Was willst du von Jesus lernen? Angenommen, Jesus nimmt seine Jünger mit. Was willst du lernen? Die Jünger dürfen beten lernen mit einer ganz neuen Art und Weise. Jesus sieht die Situation. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht. Und sagt zu dem Philippus, Philippus gehört eher zum Bildungsbürgertum, hat schon einen griechischen Namen. kommt dort aus der Gegend, das ist das Spannende. Jesus sagt, Philippus, guck mal, da kommen jetzt ganz viele Leute. Wo ist der nächste Bäcker? Jesus sagt, was wäre, wenn Jesus dich fragt? Das ist die schöne Pointe an der Geschichte. Jesus fragt dich, sag mal, und nächste Woche? Wie soll es gehen? Was würdest du vorschlagen? Das ist ja das Spannende. Im Unterschied zu uns benennt Jesus keine Probleme, sondern Aufgaben. Ist mir aufgefallen? Jesus sagt nicht, oh, guck mal, viele Leute. Wir brauchen sofort 4.000 Euro. Das ist ungefähr die Summe, die jetzt gerade benötigt wird. Ne? Judas, ne, der hat die Kasse. Judas, 4.000 Euro, hier, komm. Ich weiß gar nicht, was du... Nein, ganz cool, dass er sagt, du, 4.000 Leute, wo denkst du, kaufen wir Brot? Jesus benennt nicht die Probleme, sondern Aufgaben. Den Blick möchte ich gern von Jesus lernen. Und wenn Jesus über Möglichkeiten redet, dann fordert er heraus, die Welt mit seinen Augen zu sehen und trotzdem nicht in Panik auszubrechen. In anderen Evangelien berichten die Evangelisten den einen Satz, dass Jesus dann sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr seid dran. Es ist eure Chance. Und das ist weder Überforderung noch Bloßstellung, sondern das ist Jüngerschaft. Ihr sagt, vertraust du mir so, dass ich durch dich die Dinge regel? Das ist der Gedanke dahinter. Und wenn du den jetzt mal einpacken könntest für die nächste Woche, also eine Gedankentüte einpacken und gut aufheben, könntest du Dienstag brauchen. Ihr sagt, ich will durch dich die Dinge regeln. Das sagt er aber, um zu prüfen. Prüfen ist etwas anderes als versuchen. Ich bin ja zum Glück nicht an einer Schule tätig, dass ich Prüfungen abnehmen müsste. Und es gibt bestimmt ganz viele Leute, die dann glücklich sind, dass ich sowas nicht machen muss. Prüfen ist was ganz anderes. Prüfen heißt ja, also wenn es ein toller Lehrer ist, fiebert der mit, außer bringt das. Ja, jede Klausur, jede Arbeit in der Schule ist eine Prüfung. Und das ist jetzt nicht die böse Keule des Lehrers zu sagen, jetzt brate ich dir aber eine 5 hinein. Ja, oder? Nö, ne? Sondern haben sie es gepackt? Können die das? Magst du das mal hören in dem Bibeltext? Dass Jesus seine Jünger nicht bloßstellt. Jesus sagt nicht, jetzt zeige ich euch mal, was ihr für arme Würstchen seid und dann werde ich euch mal zeigen, wie man richtig Brot macht hier. Nein. Jesus will sie prüfen, will sagen, sag mal, wie weit seid ihr mit dem Vertrauen? Was muss ich euch noch beibringen? Wo müssten wir noch mal eine Wiederholung machen? Das ist dieses Prüfen Gottes, zu sagen, hast du es schon drauf? Lass mal sehen, zeig doch mal. Zeig doch mal, wie du ihm vertraust, wie du Herausforderungen angehst. Jesus scheint das Wunder ja bereits zu planen, ne? Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Hier dürfen wir ganz fröhlich sagen, Johannes schreibt das wirklich mit einem Abstand von 30, 40 Jahren und ich glaube, er lächelt beim Schreiben. Er sagt, ja, hinterher haben wir gemerkt, er will uns bloß herausfordern. Auch in der Situation. Aber vielleicht hilft uns so ein Gedanken, die Herausforderung, die Situation, mit denen wir kämpfen, auch genauso zu sehen. Sagen, Jesus fordert heraus, ich will ihm vertrauen, heute und hier und in dieser Situation. Wann denn bitte sonst? Ich will ihm hier vertrauen. Vielleicht plant Gott in der Herausforderung deines Lebens ein Wunder, in dem du Teil dieses Geschehens bist. Es geht nicht um das Wunder, sondern um das Sattwerden, um die Lösung. Das fasziniert. Nicht zu sagen, oh cool, was wir alles können. Und Philippus antwortet, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug. Und Andreas sagt, 5 Gerstenbrote, 2 Fische. Aber was ist denn das für so viele? Problemlösungsstrategien von Christen. Ich war sehr versucht, die Tiere als Bilder anzuwerfen, habe ich mir heute mal gespart. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, als Christen Probleme zu lösen. Einmal Vogelstrauß-Methode. Kopf in Sand. Ne, möglichst überhaupt nicht wahrnehmen. Wir nehmen die Dinge überhaupt nicht wahr und leben da fröhlich oder auch nicht fröhlich vor uns hin. Oder das andere wäre Problemlösungsstrategie Hase. Auf und davon. Ja, vor jedem Problem wegrennen. Das Gegenteil wäre der Igel. Ja, also so vor der Schlange so einrollen. Ich schaffe das nicht. Ne? Implodieren vor Angst. Und dann gibt es auch so die coolen Adler, ne? Die kreisen über den Problem, ziehen weite Kreise, können dir theoretisch alles erklären und das Problem von allen Seiten beschreiben. Man könnte Philippus und den Andreas jetzt hier einordnen. Ja, Andreas ist mehr der Pragmatiker, der Praktiker, der sagt, also Inventur ergibt 5 und 2. 5.000, das mal geteilt, 5 Brot für 1.000 Leute ein Brot und jetzt nicht ein deutsches Bäckertreib von Brot, sondern so ein Brotfladen halt. Da hast du bei jedem Abend mal mehr Brot im Mund. Ehrlich. Und das, was ist denn das? Ich bin total überfordert, so viel Geld kriegen wir nie zusammen. Und dann merke ich, genau das ist das, was Jesus macht. Was macht Jesus damit? Mit dem, wo wir sagen, das schaffen wir nie. Das reicht nicht. Wir haben nicht genug. Und jetzt, ne, Daniel, kannst du noch mal die erste Folie mit den 3 Bildern bitte einblenden? Ich kann hier nicht springen. Genau, das wäre jetzt so das, wo für mich der Bibeltext hinein in Situationen redet. Wir haben nicht genug Zeit, Kraft, Geld, Möglichkeiten. Nicht in meinem Kalender, nicht als Gemeinde. Und wenn ich in diese Welt gucke, oh, dreimal nicht. Und das Spannende ist, was macht Jesus? Gehst du mal bitte zu Vers 10. Danke. Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Da lagern sie etwa 5.000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Das ist das, was mich in dieser Geschichte innerlich so fasziniert. Das, wo die Jünger sagen, das reicht nicht, das ist nicht genug, das ist so klein, das ist zu wenig, sagt Jesus, nur mit dem. Und weißt du, ich danke für das, was du hast. Können wir das mal mitnehmen? Dass Jesus für das, was wir für zu wenig, zu klein, zu schlecht, zu überhaupt hatten, dass Jesus sagt, gib's mir mal, ich möchte dem Vater dafür danken. Für deine Kraft, für deine Möglichkeiten, für deine Gaben. Dort beginnt das Wunder. Dass Jesus das, was wir denken, das reicht nicht, nimmt und sagt so, und da mache ich jetzt was draus. Das Einzige, was meine Arbeit ist, die Dinge, die ich in meinen Händen halte, Jesus hinzuhalten, sagen, Jesus, mach doch bitte was mit. Nimm's und mach was damit. Ich bin gespannt, was du aus meiner Woche machst, aus den nächsten 7 Tagen, 24 Stunden. Ich bin gespannt, was du aus den Kreisen, aus den Bibelstunden in unserer Gemeinde machst. Aber du machst was, wir geben sie dir. In anderen Evangelien wird sogar gesagt, ne, und Jesus hob sie empor zum Vater. Das nachmachen, zu sagen, für die Dinge, die wir haben, zu danken und sie dann fröhlich einzusetzen. Natürlich ist für mich das hier an der Stelle das Spannendste. Ich, 21. Jahrhundert, heute über 50, ich frage mich permanent, wie geht es? Wuchs das Brot in der Hand nach? Vermehrte sich das? Wurde es im Magen so viel, dass es ganz wenig war und dann waren die plötzlich satt? Ich würde gern das Wie wissen. Es interessiert den Johannes überhaupt nicht. Es interessiert keinen der Jünger. Die sagen nur, irgendwie ging das, dass Jesus das, was wir hatten, genommen hat und damit die Aufgabe erfüllt. Das Problem ist gelöst. Das Wie ist nicht mein Problem, das ist sein Problem. Und deswegen will ich es ihm hingeben. Er dankt dafür. Und dann bleibt noch so viel übrig. Übrigens, warum steht es, steht jedes Mal, wenn das von diesem Wunder die Rede ist, steht da drin auch, es gibt dann noch eine zweite Speisung von 4000. Nein, das ist keine Doppelung. Jesus hat es tatsächlich mehrmals getan. Warum das mit den Resten? Dann würden die Leute sagen, nee, das hat sich nicht einfach nur im Kopf abgespielt. Die sind nicht einfach nur irgendwie geistig satt geworden und die waren so fasziniert von Jesus und plötzlich war der Hunger weg. Nein, deswegen fügen die das aus. Das ist eine historische Tatsache. Jesus hat das irgendwie gemacht. Wir wissen nicht wie, aber diese Frage, wir wissen nicht wie, das ist die Wunderfrage. Alles andere ist die Frage nach physikalischen Beweisen. Wunder kann ich nicht beweisen, sondern die kann ich nur staunend annehmen und zu sagen, Jesus, mach das mit meiner Zeit, lass es einfach, lass sie reichen. Mach das mit meiner Kraft, lass sie reichen. Mit meinen Nerven, mit meinem Geld. Wenn Jesus über Möglichkeiten mit uns redet, so sagt er dann, wir sagen immer, ne, mit dem, was wir haben, geht nicht. Und Jesus sagt, es geht nur mit dem. Wann begreife ich das endlich? Es geht nur mit dem. Fröhliche Einladung. Die Geschichte ist am Schluss. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Eigentlich ganz cool. Endlich passiert das, worauf alle warten. Ne? Die Jünger waren da so ganz vorn dran. Sagt, wann zeigt sich Jesus so, dass er der Chef ist und dass es jetzt mal losgeht und dass wir Jerusalem einnehmen, damit hier endlich mal eine Bewegung draus wird, damit da Massen da kommen. Und als sie kamen, als Jesus es merkte, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Weißt du, Jesus lässt sich nicht vereinnahmen. Von keinem Menschen, von keiner Strömung, von niemandem. Ihr sagt, ich tue das, um ein Zeichen zu geben. Ich bin nicht der Problemlöser, sondern das Zeichen. Johannes redet ganz bewusst von Zeichen und Wundern. Nochmal, Zeichen ist ein Wegweiser. Wenn ihr aus Zittau jetzt wieder heimfahrt, irgendwann kommen dann nach Bautzen, glaube ich, dann die ersten Schilder, ne, Zittau, 35, nee, von Weißenfels ist dann knapp 50, ne, Kilometer bis Zittau. Das heißt, ihr werdet nicht stehen bleiben und um das Schild rumtanzen und sagen, wow, der erste Wegweiser von Zittau, lass uns feiern. Nee, das ist einfach nüchtern und sagen, okay, dreiviertel Stunde noch. Das ist der Sinn von eines Zeichen, ist der Sinn davon, das ist der richtige Weg. Er sagt, das ist ein Zeichen, das ich getan habe, um zu zeigen, das ist der richtige Weg. Weg wohin? Ja, zu ihm, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Nimm mich doch auf, so wie er es beschrieben hat, ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Welchen ihn aber aufnahm, den gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Sagen, Jesus, komm und nimm du Besitz von mir, von meinem Leben, von meiner Zeit. Mach was draus. Ich bin gespannt, was du machst. Du bist das Brot des Lebens. Du gibst die Kraft, die reicht für die nächste Woche. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wollen wir Danke sagen, dass du uns in deinem Wort begegnest. Und wollen dir Danke sagen, dass du Zeichen getan hast und noch immer tust. Und dann wollen wir dir die Dinge bringen, von denen wir so überzeugt sind, dass es nicht reicht, nicht geht. Und bitten dich, dass du was draus machst, was dich ehrt, was Menschen zeigt, du bist da. Und dann möchte ich so sehr bitten, dass jeder von uns, egal was nächste Woche passiert, davon ausgeht, deine Herrlichkeit, deine Gegenwart ist da. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Amen.